Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in die ganze schöne große weite Welt. Heute ist der 10. Juni 2022 und bevor Andreas wieder sagt, die Sonne scheint, sage ich, sie scheint nicht. Guten Morgen, lieber Andreas.
Nein, wir haben ein wunderbares Wetter, weil die Pflanzen gerade mit klarem Wasser beschenkt und bereichert werden. Und das freut uns alle sehr. Es tut uns nämlich gut, dem Garten tut es gut, den Kartoffeln tut es auch sehr gut im Moment, haben wir gerade gestern noch gesagt. Aber heute Nachmittag wird es wieder schön werden. Wir haben noch einen Nebel, der über den See liegt. Insofern wissen wir nicht einmal, ob er changiert oder nicht. Wir müssen hier auch wieder in Verschwörungstheorien hier verweilen, aber ich denke mal, er changiert da unten drunter mächtig. Ja, und heute erwarten wir dann nachmittags einen schönen sonnigen Tag, so wie auch das Wochenende komplett sonnig und schön angesagt wurde.
Schön hast du das gemacht, einfach schön, konstruktiv, optimistisch, förderlich. Andreas, wo nimmst du es immer nur wieder her? Ihr merkt, wir sind schon wieder bester Dinge heute, obwohl die Nachrichtenlage alles andere als lustig ist. Aber inzwischen, nach 2,5 Jahren, haben wir uns, glaube ich, alle dran gewöhnt. Rüstet euch und erschrecket, rüstet euch und erschrecket, denn hier ist Immanuel, hier ist der Weltenrichter. Hier ist das jüngste Gericht, wie man auch sagen könnte. Und deswegen müssen die Dinge auch sich überstürzen. Und ihr merkt, mehr oder weniger schrammen viele von euch, viele von uns an den Geschehnissen atemlos vorbei. Manchmal ist man etwas betroffen, zuweilen auch etwas stärker. Aber wenn man die Was-passiert-wenn-Maschine nicht anschmeißt und sagt, was kommt da noch alles, sondern einfach nach oben blickt und sagt, führ mich dadurch, lass mich stabil im Gottvertrauen bleiben. Und wenn man betet, dann schafft man einfach viel besser diese Strecke, die wir uns ja karmisch wahrscheinlich alle ausgesucht haben.
Genau, so ist das. Also schlicht in den Schöpfungsgesetzen und in den Naturgesetzen schwingen. Und da weiß man ja auch, wenn man gegen den Wind spuckt, dann kommt das irgendwann wieder zurück. Also müssen wir uns richtig stellen und dann werden wir die Energie auch entsprechend für uns leiten.
Ja, Andreas, wir wollen zum ersten Thema kommen. Gestern ist die Welt in Aufruhr geraten, denn die EZB will den Leitzins im kommenden Juli von 0 auf 0,25% anheben. Begründung angesichts der hohen Inflation und wichtiger noch anhaltenden Erwartungen der Wirtschaft über steigende Preise, müsse man diesen ersten Schritt hin zu einer Normalisierung der Geldpolitik tun. Andreas, ist diese Geldpolitik globaler Art noch zu normalisieren?
Naja, sie läuft komplett nicht normal, aber wir reden hier von der EZB. Also wir müssen hier die Welt schon ein bisschen differenziert sehen, denn wir sehen zum Beispiel, dass in Russland die Situation ganz anders ist. Da ist die Inflationsrate sage und schreibe null, sodass sich jetzt Putin sogar Gedanken machen muss, wie er die Inflationsrate ein wenig steigen lässt. Denn unser System ist auf Wachstum aufgebaut und damit auch auf minimale Inflationsraten. Die sind dann relativ gut definiert. Und sodass er da ganz viel Spielraum hat mit dieser gesunden Ökonomie. Die EZB hat ein gigantisches Problem. Sie wird nämlich ihrer Aufgabe überhaupt nicht gerecht. Vielleicht liegt es auch daran, dass die Vorsitzende Lagarde keine Finanzwissenschaftlerin ist und auch nicht aus der Branche kommt, sondern eine Juristin. Ob das gut besetzt ist, das weiß ich nicht. Ich würde sie auch nicht zum Beispiel für Herzoperationen einsetzen wollen, auch wenn sie eine hochausgebildete Juristin ist. Und so ungefähr ist das vergleichbar. Und wir haben hier eine Lage, das muss man einfach verstehen. Es gibt eine sogenannte antizyklische Konjunkturpolitik. Keine Angst, du zuckst gerade zusammen bei dem Begriff. Die Wirtschaft läuft immer in bestimmten Phasen. Es gibt Aufschwünge, die können sehr steil gehen. Dann gibt es sogenannte Booms, dann ist es also quasi ganz oben und die Wirtschaft brummt an allen Ecken. Dann gibt es irgendwann wieder einen natürlichen Abschwung und der landet dann in einer sogenannten Talsohle und dann geht die nächste Welle wieder hoch. Und diese großen Schwankungen, die können unterschiedlich groß sein. Und die Aufgabe der EZB, der Wirtschaftspolitik insgesamt, sollte sein, eine möglichst monotone monoton steigende Kurve mit möglichst geringen Schwankungen zu haben, damit alle Wirtschaftsteilnehmer planen können. So, und das bedeutet, wenn die Kurve zu hoch geht, das bedeutet also zu viel produziert wird, zu viel nachgefragt wird, dann muss man mehr oder weniger die Wirtschaft bremsen. Wie macht man das? Man erhöht beispielsweise das Zinsniveau, weil das meiste, was in der Ökonomie der westlichen Welt läuft, auf Schulden läuft. Das heißt, alle Unternehmen investieren, indem sie Schulden aufnehmen und investieren dann. Und wenn man Schulden aufnimmt, entsteht immer neues Geld, denn Geld entsteht durch Schulden. Die meisten Menschen glauben, Banken nehmen Geld an von irgendwelchen Sparern und verleihen es weiter an beispielsweise Unternehmen, die es als Kredit aufnehmen oder Privatleute, die ein Haus bauen. In Wirklichkeit ist es so, das Geld entsteht erst durch den Kredit, zumindest der größte Teil dessen. Das heißt, die Geldmenge wird angehoben. Und wenn wir jetzt eine Inflationsrate haben, die weit über 8% liegt, dann bedeutet das, dass die Inflation sehr hoch ist. Das heißt, wir offenbar ein zu hohes Preisniveau haben durch eine zu hohe Nachfrage. Die Nachfrage ist tatsächlich sehr hoch und die Güter sind tatsächlich sehr gering. Das heißt, wir wissen, dass die Supply Chains nicht funktionieren. Wir wissen zum Beispiel, dass die ganze Logistik momentan nicht richtig funktioniert. Das heißt, das Angebot ist knapp. Wir haben eine unglaubliche Nachfrage. Denken wir an die ganze Bauwirtschaft. Man will Bretter kaufen, man will Dachziegeln kaufen, man will irgendwas investieren. Und was stellt man fest? Die Produkte sind nicht da. Es gibt also zu viel Nachfrage bei zu wenig Gütern. Und jetzt will man das lösen, indem man das Zinsniveau ganz unten hält. Wir sind nämlich im Minusbereich. Von einer Erhöhung der Zinsen kann überhaupt keine Rede sein, denn wir hatten 0,5% Minuszins und haben ihn jetzt auf 0,25% Minuszins erhöht. Wir sind immer noch im Minusbereich bei 8% Inflationsrate.
Andreas, was bedeutet das jetzt für die Bürger?
Für die Bürger bedeutet das, dass damit die Geldmenge massiv weiter aufgebläht wird. Das heißt, die Kaufkraft wird noch mehr erhöht, weil noch mehr Kredite zur Verfügung gestellt werden können. Aber die Güter stehen nicht dagegen. Das bedeutet, wenn sich zu viel neues Geld um zu wenig Waren prügelt, dann steigen die Preise. Und für den Bürger heißt das, wir werden eine exorbitante Inflation jetzt erwarten. Das heißt, die Preise aller Güter, Lebensmittel und so weiter, werden noch weitaus dramatischer steigen, als es bis jetzt der Fall war. Und hier wird dargestellt, als würde die EZB eine komplett neue Politik einführen, mit dem man quasi jetzt mehr oder weniger dieser Inflation entgegendrängt. Und das stimmt nicht, weil die EZB hat längst nicht mehr die Aufgabe, sich um die Geldpolitik zu kümmern, sondern sorgt dafür, dass marode Pleiteländer gewissermaßen zu billigen Zinsen immer noch Kredite aufnehmen können. Und das führt natürlich zu einem letztlichen Staatschaos gewissermaßen aller EU-Staaten, die in den Staatsbankrott laufen müssen. Das ist jetzt eine sehr kurze Form. Insider werden das verstehen.
Ja, Outsider auch. Also ich konnte dir jedenfalls folgen, Andreas, und bestimmt auch ganz viele unserer Hörer, die inzwischen ja schon ganz gut so Informationen von dir immer mal wieder, was die Geldpolitik angeht, bekommen.
Man sollte auf jeden Fall, wenn man jetzt über Gelder verfügt, auf gar keinen Fall Geld auf der Bank. Man sollte solche wilden Konstruktionen wie Bausparverträge, Lebensversicherungen dringend auf den Prüfstand stellen und sich davon lösen. Die Sachwerteorientierung ist jetzt entscheidender denn je. Das ist der ganz wichtige Appell, denn es könnte sein, dass die gesamte Lebensarbeitsleistung von vielen Menschen, die diesen Finanzinstituten vertrauen, gerade im Feuer steht und alles verloren wird.
Wir wollen jetzt nicht über Vorsatz der Politik spekulieren. Wie kommt das alles, dass man jetzt solche Maßnahmen trifft, Andreas? Du hast es gerade gesagt, viele haben ihre Altersversorgung unter anderem auf Bausparverträge und Lebensversicherungen gebaut. Was macht man denn mit diesen Dingern jetzt?
Naja, man muss erst einmal verstehen, dass diese ganzen Versicherungen, alle Sparanlagen immer darauf beruhen, dass es eine intakte Ökonomie gibt. Das gibt aber keine intakte Ökonomie. Wir haben eine Deindustrialisierung. Wir haben aus meiner Sicht, ich möchte es mal markant sagen, keine Regierung in Berlin, sondern eine Scheiterhaufenverwaltung. Denn die ganze Industrie steht im Feuer und wird quasi mit Gewalt mehr oder weniger gegen die Wand gefahren. Selbst der Wirtschaftsminister Bundesrepublik Deutschland, Habeck, arbeitet massiv daran mit, die gesamte Ökonomie in Europa und in Deutschland zu zerstören. Und das ist ein Scheiterhaufen. Und die Verwaltung sind die Manager, die das Ganze eben halt jetzt umsetzen. So. Und das führt dazu, wenn die Ökonomie nicht mehr da ist, dass das Geld dann auch keine Wertigkeit mehr haben kann, weil der Garant für die Wertigkeit der Kaufkraft ist immer die Wirtschaft. Und das heißt, was macht man? Man kündigt Bausparverträge. Lebensversicherung kann man übrigens auch verkaufen. Das bietet sich an. Wer da Adressen haben will, möge uns kurz anschreiben, den schicke ich die zu. Dann bekommt man mehr Geld im Normalfall raus, weil Lebensversicherungen sich bei Kündigungen gern verrechnen, und zwar zu ihren Gunsten und zu Ungunsten des Kunden. Und da gibt es dann eben halt Institutionen, die kaufen so etwas auf, Firmen ganz seriös, und dann bekommt man schlichtweg mehr raus.
So, dann haben wir das jetzt auch mal geklärt, Andreas. Jetzt möchte ich zu einer Meldung kommen, die derzeit durch die russischen Medien geistert. Und wir möchten diese Meldung ganz ausdrücklich als Spekulation bezeichnen bzw. kennzeichnen, als Gerüchteküche. Es heißt also in verschiedenen Medien, Thomas Röper beispielsweise hat auch über diese russische Meldung berichtet. Das, was wir jetzt hier vorliegen haben, ist von Lenta, das ist auch ein Nachrichtenportal aus Russland, und da heißt es offenbar, dass der ukrainische Präsident Zelensky zugestimmt haben soll, die Souveränität seines Landes an Polen zu übertragen. Das teilte auch der Pressedienst des russischen Auslandsgeheimdienstes mit. Das wiederum meldet RIA Novosti. Also es sind schon einige, die auf dieses Gerücht aufgesprungen sind. Nun ist es aber so, dass es der Pressedienst des russischen Auslandsgeheimdienstes mitgeteilt haben soll. Also das heißt, geheim ist das dann offenbar nicht mehr, wenn es vom Pressedienst verbreitet wird. Und der Direktor Sergei Naryschkin stellt klar, dass seine Agentur einschlägige Informationen dazu erhalten habe. In dieser Meldung heißt es hier weiter, die Träume der polnischen Behörden von der Rückgabe der Ostkämme, also die Gebiete der heutigen Westukraine, Westweißrusslands und Litauens, die einstmals zu Polen gehörten, so schreibt das zumindest Lenta, werden in konkrete Maßnahmen umgesetzt, so der Bericht. Und man fügt hinzu, Warschau dränge Zelensky, ihm die Kontrolle über die wichtigsten ukrainischen Staatsfunktionen zu übertragen. Und weiterhin heißt es in dieser Meldung, die wir bitte noch einmal wahrnehmen, als Gerücht kennzeichnen wollen, worüber wir aber sprechen wollen, wie wahrscheinlich sowas wäre oder nicht. Außerdem erklärte Naryschkin am 28. April, dass Polen zusammen mit den USA an einem Plan arbeite, um die militärische und politische Kontrolle über, in wörtlicher Rede gesetzt, seine historischen Territorien zu übernehmen. Warschau beabsichtige, unter dem Vorwand des Schutzes vor einer russischen Aggression, Truppen in die westlichen Regionen der Ukraine zu verlegen. Und der Auslandsgeheimdienst ist der Ansicht, dass die polnischen Behörden ihr Militär in den Gebieten einsetzen könnten, in denen die Wahrscheinlichkeit eines Zusammenstoßes mit den russischen Streitkräften am geringsten ist. Und dann Friedenstruppen in die kontrollierten Gebiete einführen und sie unter ihre Kontrolle bringen könnten, was die Ukraine weiter spalten würde. Andreas, was ist dran? Was glaubst du? Wie ist deine Einordnung?
Ja, es ist eine sehr heikle Situation, weil die Ukraine ein Spielball der historischen Gegebenheiten auf der militärischen Ebene waren. Wenn wir Anfang des 20. Jahrhunderts die ukrainisch-polnischen Kriege beispielsweise sehen, da war das nicht eben halt ein Friede-Freude-Eierkuchen-Verhältnis, sondern es war schon ziemlich bewegt. Und wenn wir jetzt sehen, dass tatsächlich östlich von der polnischen Grenze, also in der Westukraine, Galizien beispielsweise, diese ganzen historischen Monumente auch noch der polnischen Historie dort sind, dann ist der Drang, dieses wieder zurückzuerobern. Und die Polen sind auch dafür bekannt, dass sie relativ stark daran interessiert sind, an diesen Gebieten. Und wenn wir jetzt sehen auch, und das sind ja schon klassische Zeichen, das fing schon vor 12 Jahren an, glaube ich, also um 2010 rum, glaube ich. Da gab es schon Diskussionen in der Presse, ich habe das jetzt nicht rausgesucht, wo die Diskussion stand, Ukraine ganz aufzulösen und die eine Hälfte Polen zuzuordnen und die andere Hälfte Russlands. Also auch diese Themen schwingen schon im Äther mit. Und nun wissen wir auch, dass der Zusammenhalt in der Ukraine, der Nationalstolz, relativ überschaubar ist aufgrund dieser Spielballhistorie. Und die Frage ist, wenn dem so wäre, dann würde natürlich, nehmen wir mal an, Herr Selenskyj nicht derjenige sein, der sich jetzt für die Ukraine einsetzt, für das Volk einsetzt, wie er sagt, sondern eventuell eigene Interessen vertritt. Das wäre natürlich eine Korruptionsverschwörungstheorie, die man sich kaum vorstellen kann und hinter den Kulissen solche Dinge ablaufen. Es gibt zumindest Gerüchte darüber, dass polnische Beamte mittlerweile in Kiew in den entsprechenden Ministerien arbeiten sollen, untergebracht sind, also führende Positionen übernommen haben sollen, während im Gegenzug keine ukrainischen Beamten in Polen oder in Warschau sitzen. Und das wäre ja schon ein Stück Aufgabe der Souveränität. Wir müssen hier sehr vorsichtig sein, weil natürlich Korrektiv oder andere sogenannte Netzwerke, die jetzt eben halt die Sachen kontrollieren, Faktenchecker heißen sie, die sprechen ganz rigoros dagegen. Und das ist dann schon mal ein Zeichen, wo ich nervös werde, ob was dran ist. Wenn Faktenchecker etwas ganz stark negieren, dann können wir mal davon ausgehen, da scheint dann doch was dran zu sein. Zumindest ist das oft der Fall. Wir werden da dranbleiben an dem Thema.
Was würde denn, wenn das stimmen sollte, was würde das für Auswirkungen für Deutschland haben?
Naja, wir dürfen nicht vergessen, Polen hat sich jetzt ganz aggressiv natürlich gegen Russland ausgesprochen, auch ganz wichtig. Und Polen ist auch seit vielen Jahren durch USA massiv auch beeinflusst worden. Die gesamte NATO dort hat dort extreme Aufrüstung betrieben und die ganzen Waffen, Raketensysteme, die stehen alle in Polen. Man hat also eine Russophobie mehr oder weniger da entwickelt. Und wenn jetzt die Ukraine, die natürlich auch antirussisch ist, dann könnte man versuchen, dass Polen und Ukraine sich noch stärker formieren gegen Russland. Das dient also hier offenbar alles auch US-amerikanischen Interessen. Und Deutschland ist natürlich in einer besonderen Situation, kein souveräner, also selbstständiger Staat zu sein. Deshalb sind sie auch offenbar so vorsichtig. Wir haben da vor 2, 3 Podcasts drüber gesprochen, was passieren würde, wenn Russland Deutschland angreift. Das könnten sie, weil es gibt keinen Friedensvertrag zwischen Deutschland und Russland. Auch wenn ich übrigens in einigen Mails bekommen habe, dass die 2+4 Verhandlungen den Friedensvertrag ersetzt haben. Das sehen Verfassungsrechtler aber ganz anders. Lediglich die Medien erstellen es halt so dar. Und das ist also ein ganz wichtiger Punkt. Also es wird auf jeden Fall nicht der Harmonisierung in Europa zwischen den Völkern beitragen.
Gut, also das war, es sei noch einmal gesagt, für alle Mainstream-Kollegen, die hier mithören und lange Ohren bekommen haben, ein Gerücht, über das wir spekuliert haben. Andreas, es gibt kühne Vorschläge bei der renommierten Schweizer Weltwoche unter Roger Köppel, einem sehr mutigen Journalisten, der die Schweizer Weltwoche ja gegründet hat vor vielen Jahren und der es aber dennoch schafft, auch mit einem Fuß im Mainstream und mit dem anderen ja doch in den alternativen Medien sehr beliebt und willkommen zu sein. Aber man sieht ihn auch immer mal wieder in den berühmten deutschen Talkshows sitzen. Und die haben einen Artikel veröffentlicht mit der Überschrift »Eine Zerschlagung der WHO wäre das Beste«. Und man spricht von einer aufkeimenden Gesundheitstechnokratie, die eine Gefahr für die Freiheit der Völker sei. Und man beruft sich hier auf den französischen Essayist Philippe Muret, der in den 90er Fragen in seinem Buch L'Empire du Bien, das gibt es offenbar nicht in Deutsch, ganz verärgert ein paar Fragen gestellt hat. Und zwar folgende: Wer steckt eigentlich hinter der WHO? Hat mich die WHO mal gefragt, bevor sie über die Farbe meiner Tage entscheidet, haben wir einen Vertrag unterschrieben. Was ist das? Die WHO eine Sekte? Ein Konsortium? Ein allmächtiges Verbrechersyndikat? Eine anonyme weltweite Gruppierung? Der wirkliche Name von Big Brother? Und so weiter. Und so heißt es hier weiter in dem Artikel: Spätestens seit Corona hat die Weltgesundheitsorganisation ihre Unschuld verloren. Und ich möchte noch weiter zitieren, so ein paar Sätze habe ich da rausgegriffen. Die WHO ist zu einer Scharnierstelle geworden, die jeder, der will, für die Umsetzung diverser Ziele unter dem Mantel der Verbesserung der Weltgesundheit nutzen kann. Auch Private können mittels Spenden für einen Politsektor eben diesen mitsteuern. Bill Gates zum Beispiel, so steht es hier, hat über seine Stiftung in den letzten Jahren Milliarden in die WHO gesteckt, ist zweitgrößter Nettozahler nach den USA. Und er schreibt hier weiter: Im Fall Gates ist der Interessenkonflikt überdeutlich. Hier beeinflusst jemand angeblich rein gönnerhaft in einen Politikbereich, an welchem er zugleich ein Gewinninteresse hat. Pandemiepanik lässt die Kasse klingeln. Das sind ja alles Verschwörungsformeln, die wir hier in der Schweizer Weltwoche wiedergegeben sehen. Andreas, was glaubst du, was das bedeutet, wenn doch so jemand wie die Weltwoche so offensiv mit diesem Thema umgeht und die WHO einfach angreift?
Also ich halte das für einen wichtigen Schritt und man kann hoffen, dass diese Diskussion jetzt entbrennt. Denn was hier gemacht wird, ist ein Ankratzen der Nichtregierungsorganisation. Die WHO ist ein Blindpool. Das heißt, alle Staaten verpflichten sich, Deutschland Milliarden und alle möglichen auch, die verpflichten sich dazu, unglaubliche Milliardensummen dort reinzupumpen, ohne eine tatsächliche Transparenz- und Auskunftspflicht zu bekommen. Das Ganze kennen wir aus der WHO, das kennen wir auch aus der WTO, nämlich der Welthandelsorganisation, aber auch beim IWF, beim Internationalen Währungsfonds. Das heißt, da werden Staaten regelrecht gezwungen, unendliche Geldmengen reinzupumpen, ohne dass zum Beispiel der IWF, die WTO oder eben halt die WHO überhaupt verpflichtet sind, transparent zu sagen, was sie dort überhaupt tun. Das ist genau der Punkt. Und da kommen wir dann natürlich auch in die Grundorganisation, der man sich nähert. Das ist die UNO, die 1949 gegründet wurde unter dem großen Narrativ der Menschenrechte, die man jetzt einführen wollte. Das war nach dem Zweiten Weltkrieg. Man muss ein ganz wichtiges Datum. Und diese Menschenrechte, denen wurden aber natürlich keine Menschenpflichten gegenübergesetzt. Und daran erkennen wir, dass es sich hier um einen Think-Tank-Propaganda-Begriff handelt. Denn es gibt immer neben Schwarz auch Weiß, neben Heiß auch Kalt und neben Menschenrechten auch Menschenpflichten. Und wenn dann eben halt der zweite Teil wegfällt, dann wissen wir, es handelt sich um eine Propagandarichtung. Und auf dieser Grundlage der UN hat man dann eben weitere, auch diese Nichtregierungsorganisationen, wie wir sie gerade genannt haben, errichtet, die letztendlich nichts anderes sind als Lobbyorganisationen des großen Vermögens dieser Welt, denn Geld regiert nun einmal die Welt, die damit letztendlich auch die sogenannten politischen Regierungen steuern.
Also man ist hier ganz offen auch mit unverhohlener Kritik an Bill Gates. Hier heißt es zum Beispiel: Als Mitte Mai 2022 die ersten Fälle der Affenpocken bekannt wurden, war es wieder Gates, der Monate zuvor vor einem Biowaffenangriff mittels Pocken gewarnt hatte. Seine Stiftung war im März 2021 erneut an einem Planspiel beteiligt gewesen, das einen Affenpockenausbruch just für Mai 2022 simuliert hatte. Also schon wieder ein Volltreffer. Und weiter heißt es: Gates betreibt eine globale Pandemiefeuerwehr, die Löschwasser verkauft. Die WHO ist für ihn eine Art NGO to hire. Also kann man einfach mal anwerben, eine UNO-Agentur as a service. Manche kaufen sich Yachten, andere kaufen sich UNO-Organisationen. Die Reaktion der Weltöffentlichkeit auf diese Umstände gleicht einem Achselzucken. Ja, und dieser Artikel, der leider hinter einer Paywall ist, wir haben den vorhin eingestellt. Ich habe versucht, die wichtigsten Passagen rauszuholen. Ihr findet den Artikel auf unserer Webseite vielleicht noch ein paar Gedanken daraus. Kaum ein Land hat sich in den letzten 2 Jahren der Befehlskette von oben verweigert und auf nationale Souveränität gepocht. Mit dem Pandemieknopf kann man nun weltweit die Demokratie auf Standby schalten. Und das ist ja eine ganz deutliche Warnung vor dem, was auf die Welt zukommen könnte, wenn es auf einer anderen Ebene doch zu diesem globalen Pandemievertrag kommen sollte, der ja im Moment auf Eis gelegt wurde, weil viele Länder, gerade aus Arabien und Afrika, Widerstand geleistet haben. Russland natürlich auch, China auch. Und so heißt es, so schließt sich ein Kreis der Öffentlichkeitskontrolle, den keine andere Institution auf Nationalstaatsebene wie Presse, Wissenschaft, Rechtsprechung bisher aufgebrochen hätte. Und wer profitiert von Corona? Hier heißt es vor allem China und Bill Gates. Die WHO war ihr Steigbügelhalter. Gates verkündete, 7 Milliarden Menschen durchimpfen zu wollen. Darunter macht man es natürlich nicht. Und Chinas Agenda ist einfacher und im Grunde ebenso bekannt. Globale Supermacht bis 2049, quasi die Weltherrschaft. Darunter macht man es nicht mehr, so der Autor. Und mehr Einfluss auf UNO-Organisationen kommt da einfach nicht ungelegen.
Ja, und da kann man eigentlich nur wirklich sagen, bei all dem, was dort jetzt geschrieben steht, dass die Zusammenhänge genau richtig analysiert sind. Und es muss dann darauf hinauslaufen, und das könnte der erste Schritt sein, diese Nichtregierungsorganisation jetzt an den Pranger zu stellen, ganz klar und deutlich zu erklären, was machen die. Das ist ja eine, auch meine Aufgabe. Ich habe damals 2002 geschrieben, das Buch Brot und Spiele. Und da bin ich mal auf diese Organisation mal alle eingegangen. Und da hat man alles noch gedacht, was ist das denn jetzt? Und ich bin sehr froh darüber, dass jetzt wirklich 20 Jahre später diese offene Diskussion darüber entbrannt ist. Und das ist der richtige Weg. Und was hier die Weltwoche macht, sie nehmen sich explizit, dass es verständlich wird, auch für den, ich sage mal, Normalbürger, der ja auch in seiner Arbeit ist und sich nicht jeden Tag mit diesen Dingen grob beschäftigt, dass der sieht, okay, da gibt es Bill Gates, da gibt es WHO, da gibt es genau diese Zusammenhänge. Und daraus entwickelt sich dann tatsächlich aus meiner Sicht ein größeres Bild von alleine, weil dann nämlich das Interesse geweckt wird, Synapsen im Kopf der Zuhörer eben halt entstehen und dann das ganze Bild dann klar wird. Und dann kommt die große Forderung eventuell nach der Abschaffung und die Reaktivierung der nationalen Staaten.
Ich denke mal, dass so ein Artikel hier mit Wucht auch reinknallt in den deutschsprachigen Raum. Ich meine, im Mainstream liest man natürlich eher wenig über diese Dinge. Aber Andreas, trotzdem, du hast es gerade gesagt, es gibt eine gewisse Dynamik in die neue Richtung, die seit 20 Jahren und länger wahrscheinlich auch läuft. Auch damals gab es schon Kritiker. Und ich denke mal, es ist wirklich sehr wichtig, dass auch ihr so etwas teilt. Also ihr findet diesen Artikel oberhalb des Podcasts heute. Ich habe ihn vorhin, also vor diesem Podcast, eingestellt. Und man kann ja auch immer dazu bemerken, dass eben die Schweizer Weltwoche nicht im Verdacht steht, ein verschwörerisches Blatt zu sein, sondern sich kritisch mit dem Zeitgeist auseinandersetzt. Und man stellt in diesem Artikel übrigens auch den WHO-Chef Tedros Ghebreyesus vor, der soeben für weitere 5 Jahre im Amt bestätigt worden ist. Der wird hier als richtiger Kuppler zwischen eben den Geldgebern und der WHO und den Länderregierungen bezeichnet. Und da heißt es wörtlich, seine Referenzen lesen sich so. Mitgründer der Kommunistischen Partei Äthiopiens, deren Vorgängerorganisation auf der Terrorliste der USA steht. Anhängige Klage wegen Beihilfe zum Genozid in Den Haag. Ehemaliger Kooperationspartner der Bill & Melinda Gates Stiftung beim Global Fund. Treuer Lobredner für Chinas Lockdown-Politik und für Bill Gates neueste Pandemiebekämpfungsfantasien. Wenn der kürzlich angedachte weltweite Pandemiepakt irgendwann Wirklichkeit werden sollte, bekäme ein äthiopischer Marxist die Macht, den Notstandsknopf für die ganze Welt zu drücken. War es je leichter, auf globaler Ebene ungeahnte Macht in die Hände höchst zweifelhafter Akteure zu legen? Die Weltöffentlichkeit schläft und träumt vom nächsten Booster.
Ja, aber man merkt trotz alledem schon, dass hier wirklich die Zahnpasta aus der Tube rausgedrückt wurde. Viele haben sie einfach noch nicht gesehen, aber man bekommt sie nicht mehr rein. Und jede noch so lange Reise beginnt mit einem ersten Schritt. Und das ist einer der ersten Schritte, die wieder in die Richtung gehen, einer neuen Reise, nämlich der Aufdeckung und der Entlarvung. Nämlich dieser Mächte, die dort existieren. Nämlich dieser extreme Kampf der zentralistischen Welt gegenüber der regionalen Welt, wo die Menschen eben halt in ihren kleinen Communities gewissermaßen leben wollen, ganz normal nach ihren Vorstellungen und dann auch vielleicht ethisch und moralisch sauber. Das ist nämlich durchaus möglich. Und dieser Weg ist, glaube ich, der richtige Weg und wir können nur dankbar sein, dass solche Berichte entstehen.
Ja, damit haben wir das Thema jetzt auch abgeschlossen. Ich weiß, dass Medien uns hier immer wieder durch den Kakao ziehen, weil wir vor diesem WHO-Pandemiepakt warnen, eben vor dem Abgeben nationaler Rechte oder dem gänzlichen und kompletten dann. Und ich bin persönlich einfach auch froh, wenn sich solche Journalisten an das Thema trauen und es in die Öffentlichkeit bringen. Aber die Kritik hier ist schon auch deutlich erkennbar, die Weltöffentlichkeit schläft und träumt vom nächsten Booster. Und deswegen ist dieser letzte Gedanke, es heißt dann nämlich hier, das Beste für die Welt wäre die Zerschlagung der WHO in ihrer jetzigen Form. Deswegen sind wir davon doch leider noch weit entfernt, weil die Weltöffentlichkeit schläft und zuckt mit den Achseln.
Ja, aber wir dürfen eines dabei nicht vergessen. Die Weltöffentlichkeit sind nicht alle. Denn es gibt auch durchaus Klardenker in dieser ganzen Szene. Wir haben diese Zielgruppe zum Beispiel, nämlich der Klardenker. Und viele andere haben sie auch, die ähnlich strukturiert oder auf anderen Wegen, aber eben halt eigene Wege gehen und sich nicht der Schweigespirale unterlegen wollen und alles mitmachen, was man ihnen sagt und kritisch bleiben und eigenverantwortlich. Und aus diesem Grunde wird es gerade die große Masse, die blind hinterher taumelt, die wird es natürlich auch als erstes treffen. Aber diejenigen, die klar bei Verstand sind, geistesgegenwärtig agieren und im Gottvertrauen sind und das Licht nicht aus den Augen verlieren, da sehe ich überhaupt keine Gefahren. Die gehen ihren Weg.
Ganz gewiss. So, nächstes Thema, Andreas. Du hast dir ein kritisches Magazin vorgenommen. Das erscheint vierteljährlich, heißt Tumult. Und das hat sich zur Aufgabe gemacht, sich diesem Konformitätsdruck zu widersetzen und die Denkverbote zu ignorieren. Also ein bisschen ähnlich wie gerade auch dieser Artikel, den wir besprochen haben. Und du hattest in den letzten Tagen einen Aufsatz gelesen, der dich so beeindruckte, dass du auch jetzt darüber sprechen möchtest. Wir haben am Küchentisch darüber diskutiert und es ist immer wieder spannend, wenn du dich in gewisse Themen hineinarbeitest.
Ja, unser mittlerweile berüchtigter Küchentisch. Also ich glaube, ich habe oft Mails, dass sie sagen, ich würde so gern mal bei euch am Küchentisch Mäuschen spielen und mal mithören, was ihr da so redet. Seid froh, dass ihr es nicht hört. Also gut, ja, ich will hier auf ein ganz spannendes Dossier hinweisen, welches ein Peter J. Brenner veröffentlicht hat. Und das ist für mich eine Sache, die mich berührt hat. Es geht dabei jetzt um den toten Winkel, der durch Großkrisen entstanden ist. Oder entstehen sollte. Und das hat eben halt diese Zeitschrift Tumult, die also vierteljährlich entsteht, kommt aus Dresden, die wirklich aus meiner Sicht hervorragend recherchieren. Die haben das wirklich sauber aufgearbeitet in diesem Dossier. Denken wir zum Beispiel aktuell bei diesem toten Winkel, der durch Großkrisen entstanden ist, auf die unkontrollierte Zuwanderung, die man oft mit der falschen Flagge des Flüchtlingsstatus rechtfertigt. Obwohl man die genaue Definition eines Flüchtlings kennt, das wird ja in der Genfer Flüchtlingskonvention ja beschrieben, aber man zieht das ja einfach durch. Oder nehmen wir die sogenannten Klimamodelle, die man als Wissenschaft verkauft oder aber real eben nicht auf wissenschaftliche Theorien basieren, sondern eben auf Modellen und Modelle sind unwissenschaftlich. Oder die Corona-Maßnahmen, die aus heutiger Sicht ja nicht nur überzogen scheinen, sondern regelrecht unsinnig und die natürlich auch einen weltweiten Schaden für die Menschen, übrigens irreversibel, und die Volkswirtschaft verursacht haben.
Ja, also das ist ja unseren Hörern alles wirklich nicht so neu, Andreas. Kannst du mir mal sagen, was dir jetzt wichtig ist?
Zur Umsetzung dieser in Atem gehaltenen Öffentlichkeit sind in den letzten 5 Jahren am Rande des Universitätsbetriebes, also der Ausbildungs- oder Indoktrinierungsanstalten, wie wir sie sogar nennen, sind jetzt viele Institute politischer Auftragswissenschaft wie Pilze aus dem Etatboden geschossen. Und da flossen Millionen an Fördergeldern. Und dieser Vorgang, der muss einfach deutlicher herausgearbeitet werden, denke ich. Es wissen viele, aber es muss deutlicher herausgearbeitet werden. Der aktuelle Stand übrigens der Gründungswelle dieser Pseudowissenschaftsinstitute wird im Tumult-Dossier auch tatsächlich dokumentiert. Also die haben das also richtig veröffentlicht. In einem Link kann man das anfragen oder ablesen und wir werden den nachher unten drunter setzen. Darum würde ich dich gerne bitten. Ihre Tätigkeit dieser Institute umschreiben sie dann mit Begriffen wie Demokratieforschung, Migrationsforschung, Integrationsforschung, wir kennen die Begriffe, Rechtsextremismusforschung, Rassismusforschung und neuerdings auch mit der schillernden Bezeichnung gesellschaftlicher Zusammenhalt. All das sind Begriffe, die man mit Wissenschaft in Verbindung bringt und um die geht es.
Ja, man muss wirklich lernen als Bürger, wenn man Meldungen liest, solche Dinge zu hinterfragen. Wo kommen denn solche Begriffe her? Was ist denn ein Rechtsextremismusforscher? Was muss der denn für eine Ausbildung haben? Was sind denn die Grundlagen einer solchen Ausbildung? Insofern, weil man sich ja immer wundert, was alles zum Rechtsextremismus heute gehört. Zum Beispiel, wenn man die WHO anzweifelt in ihren ganzen Ausbuchtungen, wie wir sie gerade besprochen haben. Also, das ist der erklärte oder unerklärte Oberbegriff und der heißt Kampf gegen Rechts, weil alles, was du hier vorgelesen hast, das ist ja dieser berühmte Kampf gegen Rechts und damit, Andreas, stellt man sich ja auch die Frage, jeder, der seine Heimat liebt, Gemüse anbaut, der vielleicht auch noch ein paar Volkslieder singt, der gilt ja schon als Rechts. Ist das vielleicht im Grunde die konservative oder anders die natürliche Lebensweise, die man mit all diesen Mäntelchen und Erklärungen bekämpfen will, nämlich die Naturgesetze?
Ja, natürlich, das ist genau das Ziel. Und es ist natürlich wichtig, dass wir uns mit diesen Einrichtungen beschäftigen, die ja durchaus verglichen werden können als eine akademische Neuauflage des 1989 untergegangenen antifaschistischen Schutzwalls. Wir kennen den Begriff noch, DDR-Bürger kennen diesen Begriff noch ganz genau, was man damit meinte mit diesem antifaschistischen Schutzwall. Und wir haben hier wieder eine ähnliche Situation. Offensichtlich dienen diese sogenannten heutigen neuen wissenschaftlichen Einrichtungen der Kriminalisierung von Regierungskritik durch eine extra entwickelte Diskursregelung. Also darf man überhaupt noch in den Diskurs gehen? Also hier werden die Mittel der vermeintlichen Wissenschaft eingesetzt, damit man eben halt überhaupt keine Kritik mehr üben kann. Das heißt Neusprech, wir haben ständig die Schere im Kopf, was wir nicht sagen dürfen. Das ist genau diese politische Korrektheit. Und man muss wissen, dafür gibt es spezielle Institute in den Universitäten, die dafür zuständig sind.
Ja, und dann fängt man auch an, sich nicht mehr zu wundern, wenn man sich so ausgeschlossen fühlt mit seiner eigenen Meinung, wenn man das sieht, was im Mainstream da immer angeboten wird. Aber was du hier gerade gesagt hast, das passt ja hervorragend zu dem neuen Video des ehemaligen Bildchefs Julian Reichelt. Der hat nämlich gerade aufgedeckt, dass man bei dem Vergleich der Machenschaften der Bundesrepublik mit denen der DDR, also alleine wenn man nur den Vergleich anstellt, schon ein Fall für den Verfassungsschutz ist. Das wird ja gerade durch das Bundesinnenministerium kolportiert, dem Nancy Faeser vorsteht. Und da, also dieser Beitrag von Julian Reichelt ist wirklich, den solltet ihr euch ansehen, falls ihr ihn noch nicht geguckt habt. Wir haben ihn gestern oder vorgestern eingestellt, aber ihr müsst einfach nur oben die Lupe anklicken und eingeben Julian Reichelt, dann werdet ihr automatisch dazu geführt. Das ist übrigens eine Suchfunktion, die ihr öfter einsetzen könnt, wenn ihr mal was sucht.
Genau. Und das ist wirklich wichtig, aber bevor man diese neuen Ideologien eben zu staatlichen Anordnungen werden lässt, wie zum Beispiel staatliche Überwachung, eben ein Verfassungsschutzfall und so weiter, braucht man erstmal gewisse Wegbereiter. Und die holt man sich dann aus der Wissenschaft, also aus der Pseudowissenschaft, indem man also quasi Auftragsinstitute im Gewand der objektiven Forschung mehr oder weniger aus dem Boden stampft. Und die genießen dann auch noch in den Hochschulen einen Sonderstatus relativer Autonomie. Dafür sind sie umso abhängiger dagegen von den politischen Auftrags- und Geldgebern. Wenn ich weiß, da sind unheimlich viel Gelder geflossen und die Leute bekommen dann einen Job in solchen Instituten, dann ist man natürlich interessiert daran, diesen Job auch zu behalten. Und so entstehen diese Eigendynamiken, wie bei vielen diesen ganzen Institutionen. Denken wir an die Klimaindustrie, die so viele Mitarbeiter beschäftigt, dass sie auch gar kein Interesse daran haben, dass da eventuell plötzlich neue Informationen kommen, die die ganze Klimanarrative in Frage stellen, weil das würde ja auch ihren Jobverlust bedeuten.
Also eigentlich, wenn man sich das genau betrachtet, ist das ja eine eiskalte, perfide Strategie der Umerziehung der Menschheit.
Ja, natürlich. Und man erkennt auch jetzt schon diese dramatische Entwicklung, wie man zukünftig die regulären universitären Forschungseinrichtungen gestalten wird. Das heißt, die eigentliche Wissenschaft tritt komplett in den Hintergrund. Viele Professoren, die noch selbst denken, sind nicht mehr ganz so viele, aber es gibt noch einige, die sagen mir immer wieder am Telefon, ich rede mit denen oft und sage, Andreas, du kannst dir gar nicht vorstellen, was wir hier leiden müssen. Wir müssen hier einen Unsinn betreiben, der mit Wissenschaft nichts zu tun hat, weil einfach Vorgaben da sind und die kommen aus der politischen Ebene. Also weg von der Forschung und der objektiven Entwicklung hin zur totalen Propaganda, und dafür braucht man diese Einrichtungen, wie man sie schon bei George Orwell auch beschrieben hatte. Ja, das ist die Welt, in der wir leben, und ich fand das sehr wichtig, dass wir uns mit dieser Thematik eben halt auch auseinandergesetzt haben. Und die Kampf gegen Rechtsinstitute, so könnte man sie nennen, liefern also legitimierte Begriffsschablonen, die in den Medien, der Politik, in der Rechtsprechung, in den verfassungsschützenden Behörden und mittlerweile sogar in der Wirtschaft dann Verwendung finden. Also wir sehen das ja, dass Unternehmen damit werben, wir sind gegen rechts oder wir sind für die Regenbogenfarben. Oder das heißt also, diese gesamte Politik, die sich in die Geschäftspolitik so eingemischt hat, dass man alles hinterher laufen lässt, so wie man das lustig hat. Also man lässt sie regelrecht tanzen, diese Leute. Und ich möchte dich bitten, dass du diesen Link dann unten nochmal anführst.
Ja, und ich möchte vielleicht ergänzen hier, Peter J. Brenner ist Peter Josef Brenner, ein deutscher Germanist, Philosoph, Erziehungswissenschaftler, Hochschullehrer. Und ja, der hat so einiges gemacht. Ihr könnt euch den mal ansehen. Der hat auch Gastprofessuren in den USA, in Innsbruck. Und er wurde 2016 in die Klasse der Europäischen Akademie der Wissenschaft und Künste aufgenommen und ist seit 2017 Mitglied des Akademischen Rates der Humboldt-Gesellschaft. Warum ich euch das so dezidiert vorlese? Ja, weil dieser Mann ja durchaus im Mainstream tätig ist und sehr mutig mit diesem Artikel in Tumult nach vorne gegangen ist.
Genau so ist es. Und er bringt in diesem Dossier die wirklich ganz klar definierten Zusammenhänge. Und die sind sowohl aus der intellektuellen Perspektive eine echte Wohltat, aber auch für alle ganz Normalen, die vielleicht alles ein bisschen einfacher und allgemeinverständlich haben wollen, auch die kommen voll auf ihre Kosten, weil Intellekt und Allgemeinverständlichkeit sind überhaupt keine Gegensätze. Im Gegenteil, wenn einer die komplizierten Zusammenhänge nicht einfach verfassen kann, dann hat er sie meistens selbst nicht verstanden. Nun erreichen mich sehr viele Mails, die immer wieder fragen, können wir mal ein bisschen tiefer einsteigen? Das geht natürlich nicht, denn mit unserer Sendung Stabil durch den Wandel soll ja vor allem ein Überblick der relevanten Nachrichten gegeben werden für diejenigen, die sich nicht die ganzen Veröffentlichungen ansehen können, die wir da ständig reinbringen, was ja den meisten so geht. Und aus diesem Grunde ist es so, dass ich hier dann lieber darauf hinweise, sich dieses Dossier ansehen. Das sind, glaube ich, 7 Seiten und die lohnen sich zu lesen.
Ja, aber du hast es ja auch schon sehr gut zusammengefasst. Und wir kommen zu einem nächsten Artikel eines renommierten Journalisten und Wissenschaftlers, der am David Horowitz Freedom Center arbeitet und schreibt, Daniel Greenfield. Und der Mann, der hat einen Artikel veröffentlicht, zunächst im Front Page Magazine. Und wir haben ihn dann auch gefunden und gesehen bei der Achse des Guten. Die haben den nämlich so ein bisschen zusammengefasst. Und da gehen wir auch mal rein. Die Überschrift lautet: Unsere wirtschaftliche Misere ist gewollt. Und achtet jetzt mal darauf, was wir hier über die USA hören, denn es ist ein Beitrag über die Vereinigten Staaten von Amerika. Und dann wollen wir mal vergleichen, wie das bei uns aussieht. Und dann wollen wir uns der Verschwörungstheorie nähern, dass es vielleicht doch alles eine Agenda sein könnte, die hier weltweit abläuft. Also, die Amerikaner können sich kein gebrauchtes Auto und nicht einmal Benzin leisten, weil die Linke nicht will, dass sie Auto fahren. Sie können keine Häuser kaufen, weil die Linke die Vorstädte zerstören und alle dazu zwingen will, in Megastädten zu leben. Sie haben auch Schwierigkeiten, Fleisch zu kaufen, weil sie es nicht bezahlen können und weil die Linke will, dass sie Soja essen. Das Gleiche gilt für die ganze Übung in geplanter wirtschaftlicher Misere, die wir gerade erleben. Die Linke will einfach nicht, dass sie Auto fahren, ein Haus kaufen oder einen Burger essen können. Es gibt Vorhersagen, dass der Benzinpreis bis zum Sommer landesweit auf 6 Dollar pro Gallone steigen wird, weil die Biden-Regierung hart daran gearbeitet hat, die Energiepreise zu erhöhen und eine künstliche Verknappung zu schaffen. Bidens Leute haben es gerade wieder einmal geschafft, Öl- und Gaspachtverträge zu sabotieren, weil sie höhere Energiepreise wollen. 6 Dollar pro Gallone sind nicht das Ergebnis politischer Unachtsamkeit, es ist der Plan. Auch die Inflation ist kein ungewollter Unfall. Die Linke gibt, wie ein besoffener Matrose, Geld aus, um ihre Agenda durchzusetzen. Wenn man das Geld entwertet, wird die Mittelschicht ausgelöscht. Dann kann man anschließend die Wirtschaft unter neuen Bedingungen wieder ankurbeln. Biden hat Billionen von Dollar verschwendet und ist nun damit beschäftigt, die Gier der Unternehmen für die hohen Preise verantwortlich zu machen. Und die Ersparnisse der Mittelschicht werden dabei vernichtet.
Ja, genau so ist es. Das ist also eine wunderbare Zusammenfassung. Und wir sehen ja auch in der Politik, gerade bei den Sozialdemokraten, auch zum Beispiel in Deutschland, dass man zum Beispiel nicht sagt, wir deckeln das Ganze im Interesse der Bürger, dass wir die Kosten möglichst gering halten und sorgen dafür, dass diese Umverteilungsorgien in dieser Form nicht weiterlaufen, weil die Krisen sind immer Umverteilungsorgien für die Ultrareichen, die ihren Reichtum nochmal verdoppeln, verdreifachen, während die gesamte Masse verelendet. Da stattdessen kommt dann als einzige Forderung von Seiten, gerade der Bremer SPD-Politiker, glaube ich, gefordert, der hat dann zum Beispiel gesagt, wir wollen jetzt die großen Unternehmen schröpfen, die jetzt so viele Gewinne aus den Krisen machen und wollen daraus im Prinzip jetzt unsere Steuereinnahmen generieren und unsere eigenen Staatseinnahmen erhöhen für die gut bedienten Beamten. Auf jeden Fall ist es so, man kommt nicht auf die Idee, die Menschen vielleicht zu schützen, indem man sagt, wir lassen nicht zu, dass in dieser Form die Menschen ausgenommen werden durch diese Extreminflation, sondern man wartet, bis die Extreminflation gegriffen hat, die Menschen pleite sind und dann werden die großen Konzerne mehr oder weniger mit einem Backschisch entreicht, um dann eben zu sagen, wir haben den Staatshaushalt saniert und die Menschen bleiben wie immer auf der Strecke.
Ja, er bestätigt das, was du hier sagst. Er sagt, in der Zwischenzeit tut die Inflation das, was sie tun soll. Sie vernichtet die Ersparnisse, löst Zinserhöhungen aus, um die Wirtschaft abzukühlen. Die Mittelschicht wird ärmer, verletzlicher, die Abhängigkeit vom Staat nimmt zu und die soziale Mobilität sinkt. Der Sozialismus sieht von Tag zu Tag besser aus. So hat es im 20. Jahrhundert funktioniert und so funktioniert es auch heute noch. Und hier wird noch natürlich untermauert, Putin hat damit gar nichts zu tun, denn die hohen Benzinpreise sind nicht Putins Preiserhöhung, aber sie sind auch nicht Bidens Preiserhöhung, sie sind die Preiserhöhung der Linken. Die Auto- und Benzinpreise sollen die Amerikaner um den Besitz ihrer Autos bringen. Das ist ein so unsubtiler Trick, dass die Mitglieder der Regierung sich sogar damit brüsten. Und dann fordern sie die Amerikaner auf, $60.000 Elektroautos zu kaufen, von denen sie genau wissen, dass die Leute sie sich nicht leisten können. Das unverhohlene Ziel ist es, Millionen von Autos zu eliminieren, indem man das Autofahren teurer macht.
Ja, was hier beschrieben wird, ist nichts anderes als astronomischen Doppelsternsystem oder ein schwarzes Loch. In dem Moment, wenn ein Vorgang des Ungleichgewichtes eingeleitet wurde, dann ist dieser Vorgang nicht mehr zu stoppen, maximal ein wenig zu bremsen, dass der Vorgang sich ein bisschen mehr in der Zeitachse in die Länge zieht, aber auf gar keinen Fall zu stoppen. Und genau das wird hier deutlich. Hier ist eine Situation eingeleitet worden, der Umverteilung. Ich habe das beschrieben als die konservative Revolution aus den 80er Jahren, woraus dieser Ultrareichtum jetzt entstanden ist. Und diese Ultrareichen haben nun alles umverteilt. Wer die Rohstoffe bisher hatte in seiner Macht, der konnte ganze Länder beherrschen. Wer mittlerweile die Lebensmittelmärkte in ihrer Macht hat, der kann die gesamte Welt beherrschen. Und darauf bauen genau diese kleinen Gruppen von Menschen. Und das sehen wir hier genau in dieser Beschreibung, was dahinter steht.
Ja, und es geht auch um die Lebensmittelpreise, also auch ein Problem, das man natürlich in Europa genau kennt. Übrigens bekommen wir jetzt mehr und mehr Nachrichten auch, dass eben das Öl auch in Spanien knapp wird, auch in Frankreich knapp wird. Natürlich immer nur punktuell, aber beginnend. Und dass auch dort die Lage ein bisschen drückender wird, was die Versorgung angeht. Und vor allem natürlich die Preise, die explodieren. Und hier heißt es, die Linke, wie würdest du die Linke noch umschreiben, Andreas, mit dem Deep State, mit dem globalen Weltmachtanführer?
Nein, die Linken oder die Rechten oder die Liberalen oder die Konservativen oder Sozialisten, das sind alles nur Spieler. Letztendlich sind es alles Marionetten derselben Drahtzieher und das geht von den Vermögen aus. Und wir haben zum Beispiel, du hast gerade gesagt, die Zinserhöhung in Amerika beispielsweise gehabt und diese Zinserhöhung hat eben halt nur dort stattgefunden und nicht wirklich, und das ist das, was eben halt hier auch bei den Linken in Europa gemacht wird, hat nicht wirklich dazu geführt, dass man tatsächliche Konsolidierungsmaßnahmen im Interesse des Geldsystems einführt. Da ist man überhaupt nicht daran interessiert.
Ja, und hier heißt es eben über die Lebensmittelpreise, dass die Linke ebenso unnachgiebig darauf gedrungen hat, dass die normalen Menschen kein Fleisch mehr essen sollen. Der Ersatz von traditionellen Grundnahrungsmitteln wie Brot, Fleisch, Milch, Eier ist ein weiterer Punkt auf der Tagesordnung, der wiederum durch eine Kombination von Verordnungen, Umwelt-, Sicherheits-, Tierschutzmaßnahmen sowie weitere künstliche Verknappungen angestrebt wird, die die amerikanische, und wir können hier einfach anschließen, auch die europäische, auch die deutsche, österreichische, Schweizer Ernährung verändern sollen. Sie werden nicht mehr essen, Auto fahren oder ein Haus haben können und man wird ihnen sagen, dass sie damit glücklich sein sollen. Andreas, im Moment ist es ja so, auch in der EU hat man jetzt beschlossen, vor wenigen Tagen, dass also die Verbrennungsmotoren bei Autos bis 2035 abgeschafft oder dass ab 2035 keine mehr zugelassen werden dürfen. Das sind noch genau 13 Jahre. Im Moment betrifft es noch nicht die, die noch fahren, aber auch da könnte es Veränderungen geben. Man verweist dann immer auf die Elektromobile, die, darüber hast du schon oft hier auch gesprochen, ja erhebliche Einschränkungen, was die Mobilität betrifft, haben. Also man soll auch nicht mehr Auto fahren, eben auch nicht in Europa.
Ja, wir haben gestern lange darüber so ein bisschen philosophisch diskutiert bei uns an unserem berühmten Küchentisch. Und die Frage, die sich stellt, ist natürlich durchaus korrekt. Nämlich den Individualverkehr einzuschränken. Die muss man einfach auch mal zulassen, diese Frage. Das Problem ist, sie wird von den Führenden völlig unredlich und gelogen auf den Punkt gebracht. Es wird nämlich hier ein völlig falscher Weg beschritten. Also bleiben wir mal ganz logisch. Wenn ich beispielsweise auf der Autobahn von Hamburg nach München unterwegs bin und da sind, was weiß ich, 80.000 Autos auf der Bahn unterwegs und da sitzt überall eine Person drin. Jedes Auto ist aber in der Lage, 5 Personen zu erfassen. Dann muss ich mir die Frage stellen oder auch erlauben, ist das überhaupt sinnvoll bei diesem Ressourcenverbrauch, dass eben diese Einzelleute, obwohl sie alle denselben Weg fahren, dann jeder mit dem einzelnen Wagen fahren und natürlich ungleich viel mehr Rohstoffe verbrauchen, als wenn man beispielsweise mit einem gemeinsamen Zug runterfahren würde. Ich weiß, es ist natürlich zu Lasten des Komforts, weil der eine will hier abbiegen, der andere will da rein. Das heißt, die Infrastruktur müsste weiter ausgebaut werden. Bloß grundsätzlich kann man diese Diskussion ehrlich führen, nämlich nicht die Frage zu stellen, wo kommt die Energie her, die wir brauchen, sondern wo geht die Energie überhaupt hin und brauchen wir sie dann überhaupt? Durch Effizienz, durch tatsächliche Zusammenfassung kann man das alles steuern und regeln. Hier wird aber suggeriert, als würde man den Individualverkehr aufrechterhalten über diesen Zwischenschritt der Elektromobilität, die völlig absurd ist. Denn das ist eine Frage der quantitativen Ausbeutung der Erde. Wenn wir eben halt die bestimmten Grundstoffe zum Beispiel, die wir für die Batterien brauchen, die aus bestimmten Trockengebieten gewonnen werden müssen, wo extrem viel Wasser verseucht wird, was herangekarrt werden muss. Also ein Umweltschaden ohne Ende. Und dann wird damit argumentiert, es handelt sich um eine saubere Energie. Dann ist das einfach falsch und gelogen. Das ist das Problem. Aber man will vor allem irgendwie über einen Zwischenschritt offenbar die Menschen dahin bringen, dass sie keine Autos mehr fahren. Und jetzt sagt man erst einmal, die Verbrennungsmotoren werden jetzt abgeschafft. Und wenn sie abgeschafft wurden, dann gibt es auch keine Fabriken mehr, die sie herstellen können. Und dann sagt man, jetzt seid ihr auf Elektromobilität umgestellt. Und dann sagt man, das kann man nicht mehr bedienen, weil den Strom gibt es nicht mehr. Und über diesen Umweg werden die Menschen getäuscht. Würde man ehrlich reden, könnte man das Ganze sogar noch nachvollziehen.
Ja, man könnte es geordneter machen und man könnte es mit wirklich wohlmeinenden Worten, die auch echt sind, mit der Natur, mit der Erhaltung der Ressourcen begründen und die Menschen motivieren, mitzumachen. Aber so wird das natürlich hier ein ganz harter Crash, also wie eine Art Bruchlandung. Übrigens sieht ja auch die gesamte Reisebranche düster aus, wenn wir also sehen, dass jetzt bei EasyJet, bei Lufthansa, bei SAS, in den britischen Fluggesellschaften tausende Flüge gestrichen werden. Es heißt, Personalmangel. Also ich meine, wir haben jetzt überall Personalmangel und man fragt sich langsam, wo sind denn die ganzen Leute hin aus all den vielen Bereichen wie Gastronomie, Reisebranche, Baubranche, Lebensmittelproduktion und so weiter. Keiner mehr da. Sind die alle ausgewandert? Sind die gestorben? Wo sind denn die hin?
Ja, wir diskutieren öfters mal darüber. Ich war gestern mal bei der Bundesanstalt für Arbeit auf der Seite und habe mir mal die Statistiken angesehen, wie sich die Arbeitslosenquoten eigentlich verändert haben. Und wenn man sich das seit Januar dieses Jahres mal ansieht, dann stellt man fest, es sind eigentlich nur Erfolgsmeldungen. Es gibt immer mehr Arbeitsplätze, es gibt immer weniger Arbeitslose und eigentlich sind die Zahlen optimal. Und ich frage mich, wie geht denn das? Ich sehe, dass Massenentlassungen stattfinden. Ich sehe, dass die gesamte Hotelindustrie, die gesamte Restaurantindustrie Massen an Menschen freigesetzt haben. Viele kleine mittelständische Betriebe, die einfach ihre Mitarbeiter freisetzen müssen. Handwerker, die Auftragsbücher sind voll, aber sie bekommen keine Waren, um die Aufträge entsprechend umzusetzen. Was machen sie? Sie müssen die Leute freisetzen. Und genau das ist der Punkt. Dieses Freisetzen sind dann eben halt keine offiziellen Arbeitslose, sondern das sind dann irgendwelche anderen Scheinbegriffe, die man dann eben halt nutzt. Und dann werden die Leute in irgendwelche Umschulungsprogramme gebracht. Dann ist ein großer Teil krank. Viele haben natürlich jetzt alle Corona oder jetzt gibt es auch noch die Affenpocken mit dazu. Und so werden also im Prinzip gigantische Millionen und Millionen Heere von Arbeitslosen einfach gar nicht als arbeitslos geführt. Und dann kommen solche irrwitzigen journalistischen Programme zustande. Denn man muss sich ja die Frage wirklich stellen, bei den vielen Leuten, die rausgeflogen sind in den letzten Jahren durch die alleine Corona-Maßnahmen, nicht durch die Corona-Mikrobe, sondern durch die Maßnahmen, die müssen irgendwo sein. Wie gesagt, entweder ausgewandert oder sind sie alle gestorben an Corona oder an der Impfung oder was auch immer. Wo sind hier eigentlich die Zahlen und warum fragen die Mainstream-Medien eigentlich nicht diese einfachste Frage, die es gibt, wo sind die ganzen Arbeitslosen? Wie kann es sein, dass es keine Arbeitskräfte gibt, die man einstellen kann?
Ja, und wenn man hier die Meldung mal so durchgeht, also die britische Daily Mail zum Beispiel prophezeit einen chaotischen Reisesommer. Die EasyJet-Piloten sind stinksauer. Die Fluggesellschaft befinde sich, wie es heißt, in einer betrieblichen Kernschmelze. Man beschuldigt die dummen Chefs, lebensfähige Flüge über die Ferienzeit zu streichen, nachdem Hunderte von Mitarbeitern in der Pandemie entlassen wurden. Also hier ist schon klar, das sind natürlich auch Leute, die sich nicht impfen lassen haben. Die Leute, die sich die Spritze haben geben lassen, die, gut, das sind natürlich sehr, 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 sehr seltene Fälle, wie die Mainstream-Medien sagen, die brechen dann hinter dem, in dem Cockpit zusammen. Ist jetzt auch schon öfter passiert, haben wir auch hier schon veröffentlicht. Und die Gewerkschaften der Ryanair-Beschäftigten in Spanien zum Beispiel sagen, sie hätten keine andere Wahl, als nach dem Ende der Lohnverhandlungen zur Arbeitsniederlegung aufzurufen. Das heißt, in ganz Europa drohen jetzt Streiks. Und das heißt, der Sommerurlaub wird weiter beeinträchtigt. Und zum Beispiel der Chef vom Airport Heathrow in London hat vor bis zu 18 Monaten Unterbrechungen gewarnt. Also 1,5 Jahre Unterbrechungen, da die Luftfahrtindustrie um Neueinstellungen kämpft. Piloten aus Frankreich, die für das in Luton ansässige Unternehmen arbeiten, warnten vor der beängstigenden Aussicht auf noch schlimmere Störungen in diesem Sommer, da sich die Befürchtungen häufen, dass die Kunden die Fluggesellschaft nicht mehr nutzen werden, nachdem sie durch das Chaos abgeschreckt wurden. Und jetzt beschuldigt man sich also gegenseitig, es bricht ein Chaos aus. Das betrifft jetzt den Flugverkehr. Auch in Amerika werden viele Fluglinien oder Flüge gestrichen, auch tausendfach eben mit denselben Argumenten, Andreas. Wenn wir das sehen, dann kann man ja sagen, auch zu dieser Agenda der Linken oder des Deep States scheint eben auch zu gehören, dass die Menschen nicht mehr nur kein richtiges Auto mehr fahren sollen, nicht mehr wirklich unabhängig 1000 Kilometer mit einem vollen Tank, der dann irgendwann leer ist, fahren können, sondern immer wieder elektrisch auftanken müssen mit Autos, die vielleicht auch leichter abbrennen. Und fliegen sollen sie am besten schon mal gar nicht mehr.
Ja, wir befinden uns in Absurdistan. Das ist einfach die Situation. Also ich will mal Klartext sagen, wie hoch ist eigentlich unsere wirkliche Inflationsrate bei den Menschen, die einkaufen gehen und ihr normales Leben bestreiten müssen, nämlich als Leistungsträger unserer Gesellschaft. Das sind nämlich diejenigen, die ganz einfach morgens zur Arbeit gehen und abends wieder nach Hause kommen. Und zwar egal, ob sie am Fließband arbeiten, ob sie in der Müllabfuhr sitzen, ob sie sogenannte Chefs sind in irgendwelchen Chefetagen. Das sind alles Leute, die ihre Arbeit machen. So, und die müssen natürlich letztendlich auch irgendwie die Kosten bestreiten, die auf sie zukommen. Und jetzt ist unsere Kerninflation, die liegt jetzt bei 7%. Kerninflation ist ohne Gemüse, ist ohne Nahrungsmittel und auch ohne Benzin und ohne Öl. Also und ohne, also die gesamten Energiepreise sind rausgenommen, weil man für die Inflationsrate vor allem eins will, man will die Geldmenge immer der Wirtschaft gegenüberstellen. Das ist also ein rein monetäres Problem, bloß das interessiert den Normalbürger nicht. Wenn die Inflationsrate 15% ist und alle Kosten sind um 15% gegenüber dem Vorjahr im Durchschnitt gestiegen, also wenn ich 1000 Euro Einkommen habe, dann muss ich jetzt 1150 bezahlen, um mir dasselbe leisten zu können wie im letzten Jahr. Und ganz ehrlich, Hand aufs Herz, es ist mehr als 15% real. So, und wenn jetzt beispielsweise 5% Gehaltserhöhung kommen, dann klingt das ja schon wie ein großer, wie heißt es immer so, Schluck aus der Pulle, wie man immer gerne gesagt hat. Das reicht nicht ein, da bist du immer noch mit 10% im Minus. Das führt natürlich zu Aufstand und wir erwarten natürlich jetzt auch unglaublich viele Streiks in allen Bereichen. Die Hafenarbeiter haben schon angekündigt, dass sie weltweit jetzt anfangen wollen, im Prinzip auch da loszulegen. Ach, du hast da schon was vorbereitet, sehe ich gerade.
Ja, wir haben ja gesehen, in Shanghai waren ja Wochen und Monate lang war der Hafen gesperrt. Schiffe kamen nicht rein, kamen nicht raus wegen der Mikrobe. Null Covid haben die ja, die Null-Covid-Strategie. In Deutschland sind jetzt die Seehäfen dran und die Hafenarbeiter streiken. Und legen damit die Schiffsabfertigung lahm. Jetzt langsam kommen ja die Schiffe aus den chinesischen Häfen raus in die Welt, müssen also abgefertigt werden in den Zielhäfen. Und diese Zielhäfen zum Beispiel in Deutschland sind es Hamburg, Emden, Bremen, Bremerhaven, Wilhelmshaven. Die sind dicht, weil dort jetzt gestreikt wird, weil Verdi sagt, der Druck muss auf die Arbeitgeber erhöht werden, bei der dritten Tarifrunde ein neues Lohnangebot vorzulegen. Und der Zentralverband der deutschen Seehafenbetriebe bezeichnete den Warnstreik als verantwortungslos und inakzeptabel. Und es sollen insgesamt 100 Schiffe, circa 100 Schiffe vor den deutschen Häfen liegen. Die werden nicht abgefertigt. Das heißt, alle, die aufgeatmet hatten, als jetzt die Häfen, die chinesischen Häfen freigegeben wurden, die Schiffe rausliefen, haben sie gesagt, naja, okay, 2 Wochen vielleicht, dann kommt das hier an. Dann können wir endlich diese Lieferengpässe ein bisschen wieder auffüllen, indem wir neue Waren haben. Pustekuchen. Also auch das wird weiter hinausgezögert und damit die Lieferkettenstörungen, die ja jetzt schon für wochenlange Verspätungen gesorgt haben bei den Containerriesen, die werden jetzt auch nochmal verlängert. Und vielleicht noch diese Zahl, allein in Hamburg und Bremerhaven beteiligten sich mehrere tausend Hafenarbeiter. Und es heißt dort mit Blick auf die Abfertigung von Containerschiffen wörtlich, alles steht still. Und auch der Vorsitzende der Gewerkschaft Verdi, Tobias Oeltschen, sagt er ganz stolz, die Brücken stehen alle still. Auch die Autoverladung war betroffen. Auch in Bremen und Wilhelmshaven legten Beschäftigte die Arbeit nieder. Gleiches eben gilt für Emden, wo eben die Autoverladung und die Abfertigung anderer Seeschiffe betroffen waren.
Ja, wir finden diese intellektuelle Insuffizienz sowohl bei den Arbeitgebern als auch bei den Arbeitnehmern. Das ist kaum noch anders zu beurteilen. Hier wird das Dilemma erst einmal ganz deutlich. Die Hafenarbeiter, die ein höheres Gehalt fordern, weil nämlich ihre Lebenshaltungskosten so gestiegen sind, nachvollziehbar, die sorgen gerade dafür, dass durch das Rückhalten der Waren noch weniger Waren zum Verkauf anstehen in den Läden. Bei einer gleichbleibenden oder sogar steigenden Geldmenge aufgrund der dramatischen niedrigen Zinspolitik, die von der EZB gefahren werden, auch wenn die das Gegenteil behaupten. Und das führt dazu, dass noch weniger Waren im Markt sind und sich noch mehr Geld im Verhältnis um noch weniger Waren prügelt. Und das führt zu weiteren Steigerungen. Das heißt, genau das, was sie jetzt fordern, nehmen wir mal an, die fordern jetzt eine Gehaltserhöhung von 10%. Selbst dann würden sie ja noch Minus machen, die Arbeiter. Ich kann also die Lage schon verstehen. Dann führt es dazu, durch diese Aktion, die sie gerade machen, könnte die Inflationsrate noch mehr steigen. Und das führt dann dazu, wenn sie dann irgendwann sogar die 10% durchsetzen würden, dass sie dann noch weniger haben, als hätten sie auf den Streik verzichtet und hätten von mir aus nur 5% bekommen. Und das ist das Dilemma, was da eigentlich hintersteht. Und das wird hier deutlich. So werden die Wirtschaftsteilnehmer, sowohl die Arbeitenden und auch dazu gehören auch die Unternehmer, und die Shareholder quasi gegeneinander ausgespielt, und die Ursache liegt immer bei denselben Verdächtigen.
Wir haben ja gerade den Artikel aus den USA durchgelesen, unsere wirtschaftliche Misere ist gewollt. Und man wird ja inzwischen überhaupt gar nicht mehr mit irgendetwas anderem konfrontiert, sondern das ist dieses berühmte rüstet euch und erschrecket. Du musst ja jeden Tag, musst du das verarbeiten und muss dich immer wieder in die innere Balance bringen, damit du das alles durchhältst und durchstehst. Und das soll auch so sein. Das müssen wir auch tun. Denn das ist die Herausforderung dieser Zeit an jeden Einzelnen von uns. Und die Entscheidung könnt nur ihr persönlich treffen, dass ihr das durchstehen wollt. Und ihr könnt es durchstehen mit dieser Geisteshaltung. Ich möchte noch mal hinweisen auf die 3 Bände im Lichte der Wahrheit von Abdruschin, die Gralsbotschaft, wo wir genügend Rüstzeug und Werkzeug an die Hand bekommen, damit wir geistig stabil hier durchkommen. Das ist jetzt wirklich die wichtigste Herausforderung. Wenn jemand nur im materialistischen und nicht im geistig-seelischen Bereich unterwegs ist, was der wichtigere ist, um Entscheidungen heute zu treffen oder ein Weltbild zu erstellen. Wenn man also nur in Sachen Materialismus unterwegs ist, dann wird man enteignet. Also dann bleibt doch nichts mehr übrig. Wenn ich nur Materialismus wichtig finde, mein Haus, mein Auto, mein Urlaub, mein ich weiß nicht was, mein Schiff vielleicht noch, dann ist es jetzt an der Zeit, umzudenken, denn man beginnt das wegzunehmen. Und man kann natürlich eine Krise, wo man auch auf diese verschiedene Weise enteignet wird, Sachen verliert, das Haus bauen wird schwieriger, es gibt keine Materialien, es gibt kein Personal, haben wir ja drüber gesprochen. Bedeutet mit anderen Worten, alles verändert sich, das ganze Leben verändert sich, nichts ist mehr selbstverständlich, es gibt kein Monopol auf Ansprüche, das Pampern von Seiten des Staates ist vorbei. Habeck hat es gesagt als Superminister, das Antlitz des Landes wird sich verändern. Herr Habeck arbeitet gerade dabei, eben Notfallpläne aufzustellen, falls es doch unerwarteterweise kein Gas mehr aus Russland gibt. Also das heißt, wir müssen uns einfach umstellen. Andreas, und du hast auch Informationen wieder von einem deiner Zuträger bekommen, die eigentlich auch in diese Richtung gehen.
Ja, das sind eigentlich jetzt die tatsächlich Dinge, die sich immer wieder konkretisieren, über die wir schon seit längerem sprechen. Wir werden in der nächsten Woche da einiges zu aufarbeiten, dass wir wirklich konkrete Hilfestellungen geben können für unsere Zuhörer, wie man sich jetzt optimal vorbereitet und womit wir zu rechnen haben. Also was wir sagen können in der Summe ist Folgendes. Die wirkliche Zeitenwende, die wir erwarten, die wird wohl im kommenden Winter kommen, mit massiven direkten Auswirkungen auf die gesamte Bevölkerung. Das hängt natürlich mit der gesamten Energieversorgung, Empty-Gas und so weiter, Abschaltung der Kernkraftwerke und so weiter zusammen. Blackout eventuell, das ist alles nicht neu. Große Befürchtungen existieren momentan in den Bundesministerien, in den entsprechenden Boards, die dort eben halt aktiv sind, weil man sich Sorgen macht über den sozialen Frieden. Das ist in den Stäben ganz deutlich zu merken. Also es könnte zum kompletten Chaos und zur Unregierbarkeit führen. Das sind die Dinge, die immer weiter aufpoppen, hätte ich jetzt beinahe gesagt, also aufkeimen in den Köpfen dieser Leute dort. Und was ganz wichtig ist, ist die Agenda Enteignungen und Lastenausgleich. Und zweitens, das digitale Zentralbankgeld, was unter dem Begriff Heraklit läuft, steht für 2023 fest auf der Agenda offenbar. Also nach den Impfverweigerern, Maßnahmenkritikern und Russen scheint jetzt also die nächste auszuschließende Gruppe zu sein, die Vermögenden. Und zwar geht es um Vermögende, die über 80.000 Euro und mehr Vermögen verfügen. Die gelten als Vermögen. Dort wird jetzt die Neiddebatte raufgezogen. Das sind also die Asozialen. Jeder, der 80.000 Euro und mehr sich zusammengebaut hat in seinem Leben. Ja, und die Eigenheimbesitzer natürlich, die eben durch die Enteignungsmaßnahmen mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit im Jahr 2023 betroffen sein werden. Das steht offenbar fest auf der Agenda, die uns zugespielt wurde. Und es wird dann wieder auf eine Solidarität hinauslaufen, die linksorientiert ist und den Druck bis hin zu Steuern und Enteignungen. Und die Medien werden dann also wieder alle da vor den Karren spannen. Aber nächste Woche werden wir dann mehr dazu wissen.
Und das werden wir dann auch aufarbeiten. Rüstet euch und erschrecket. Man kann es nur immer wieder sagen. Ja, es gibt auch aus Russland, das findet man dann natürlich nur in den russischen Medien, Spekulationen, was das für ein Great Reset eigentlich ist, der hier im Moment durchgezogen wird. Und da heißt es zum Beispiel von Seiten eines renommierten russischen politischen Philosophen, der auch Historiker ist. Der Mann heißt Fusow, Andrei Fursow. Und der hat laut Nachrichtenagentur Data unter Berufung auf einen YouTube-Kanal folgende Äußerungen gewagt. Und er sagt, die ganze Welt wartet auf einen blutigen Reset, bei dem Millionen von Menschen, die ihren Arbeitsplatz und damit ihre Lebensgrundlage verloren haben, auf jede erdenkliche Weise ums Überleben kämpfen werden müssen. Dies wird das Ergebnis einer bewussten Aufgabe des wissenschaftlichen und technologischen Fortschritts durch die sogenannte globale Elite sein. Also das heißt, dass man den Fortschritt wissenschaftlicher und technologischer Art aufgibt. Und dieser permanente Prozess, der nach dem Plan von hinter den Kulissen abläuft, muss durch Drücken der globalen Taste zum Neustart des gesamten Systems gestoppt werden. Eine Pandemie, die die Produktion in vielen Teilen der Welt bereits zum Erliegen gebracht hat, kann den Finanziers und Bankern als bequemer Vorwand dienen, um einen solchen Trick durchzuführen und ihren Plan umzusetzen. Also Andreas, es wird eigentlich immer deutlicher, dass eine offene Kritik an all diesen Plänen geübt wird, dass man sagt, diese Misere, die die ganze Welt ergriffen hat, ist gewollt und geplant. Und letztendlich gleicht sich das ja auch ab mit dem, was dein Lieblings-WEF-Chef und Gründer Klaus Schwab gesagt hat, nämlich dass am Ende der Pandemie, er hat es mit der Pandemie in Verbindung gebracht, niemand mehr etwas besitzen wird, eine große Hungersnot über die Welt kommt und schwere Bürgerunruhen.
Ja, aber wir sehen eine ganz klare Tendenz, dass die Nichtdenkenden immer mehr wach werden und überlaufen zu den Denkenden. Und wenn solche Denker wie dort, der gerade genannte Fuso heißt er, glaube ich, Fursow, dann letztendlich aus dieser intellektuellen Ebene die Dinge auch auf den Punkt bringt und immer mehr Menschen auch dann hinterherkommen und erkennen das und sagen, wir spielen mit. Mittlerweile kann man sie nicht mehr alle als Verschwörungstheoretiker, als Rechts- oder als Schwurbler bezeichnen. Die Zeiten sind einfach vorbei. Wir sehen, in welcher Panik momentan das System steckt, weil sie eben längst aufgeflogen sind. Es gibt einfach nur zu viele Dummköpfe, Entschuldigung, die es einfach nicht sehen wollen und sagen, ich will es gar nicht wissen, ich will hier meine Ruhe haben, mein Leben und alles ist okay. Ich interessiere mich nicht für Politik. Das klingt so wie einer, der sich nicht für Fußball interessiert. Nach dem Motto heißt das, ich interessiere mich nicht für mein Leben. Aber die Menschen werden immer aktiver und die kleine aktive Gruppe, die überläuft, und das ist ein Fluss, der geht nur in eine Richtung. Ich kenne keinen, der aus der alternativen Szene wieder in den Mainstream zurückgegangen ist. Das macht man nämlich nicht mehr, wenn man wach geworden ist, dass man sagt, nee, ich lasse mich wieder einlullen. Und das ist eine gute Entwicklung und die wird sich immer weiter nach oben drehen.
Ja, und man kann dem zuschauen, man wohnt dem automatisch bei, ob man möchte oder nicht. Wir gehören alle dazu. Und deswegen ist es immer wieder wichtig, sich auf alle Eventualitäten vorzubereiten, aber vor allem auf die eine mit Sicherheit feststehende Tatsache, der Staat wird nicht helfen. Es gibt kein Gremium, es gibt keine Organisation, die von außen helfen wird. Entweder man gründet eigene Menschengemeinschaften, geht aufs Land, gründet dort sozusagen landwirtschaftliche Projekte. Davon haben wir einige jetzt schon genannt bekommen. Wir reden jetzt nicht von diesen großen, wohlklingenden Anastasia-Projekten. Da kommen ja auch immer wieder Hinweise, sondern ganz handfest, dass man so das in die Hand nimmt und sagt, mit dem Paar und mit dem Paar und mit den Kindern geht man dorthin und versucht, sich vorzubereiten auf jede erdenkliche Weise. Hat vielleicht einen Holzofen, damit man, wenn der Strom ausfällt und der Wirt ausfallen, steht auch fest, sich etwas Essen kochen kann und vielleicht eben auch damit zumindest einen großen Raum warm hat, wo dann alle sein können, wie das auch früher war, vor dem Krieg, nach dem Krieg. All das sind ja unsere Vorfahren gewöhnt gewesen und wir kennen es aus karmischen Lebensentwicklungen vielleicht auch.
Ja, es ist ja nichts anderes, als wir es hier auch machen beispielsweise. Eben diese Anastasia-Systeme, die dahinter stehen, ist was ganz anderes. Da geht es eben halt auch um ideologische Konzeptionen. Und meine Erfahrung hat gezeigt, dass wir durch die vielen Jahre dieser Vereinzelung der Menschen, der Isolierung der Menschen, gar nicht mehr in der Lage sind, diese Dinge so einfach durchzusetzen. Und ich sehe da viele scheitern. Aber man kann ganz normal für sich selbst auch sagen, man kann unter Nachbarn, wir haben ja zum Beispiel viele Nachbarn, das sind viele Kanadier, das sind Deutsche, das sind Anderssprachige. Und da hat man dann irgendwie auch so seine Kontakte. Und diese Kontakte sind wirklich wichtig, wo man dann eben halt auch weiß, wenn mal einer ein Problem hat, dann hilft man sich miteinander. Und das sind die entscheidenden Faktoren, dass man versucht, mit Menschen eben halt zusammenzukommen, die der Anziehung der Gleichart entsprechen. Das ist der große Unterschied. Und wer die Bücher im Lichte der Wahrheit kennt, der weiß genau, was ich jetzt meine. Und wer dieses Grundgesetz der Anziehung der Gleichart kennt, das ist für mich das, was man am ehesten sofort erkennen kann, wenn man es mal bewusst beobachtet bei allen Menschen, die man kennt. Das ist schon sehr spannend. Das bringt einen wirklich nach vorne, gerade was die eigene Lebensplanung anbelangt.
Ja, und es gibt eine Warnung von dem Exekutivdirektor der Internationalen Energieagentur. Der Mann heißt Fatih Birol und er sagt, Europa droht ein kalter Winter, weil nämlich die Energieversorgung rationiert werden muss, vor allem wenn es richtig kalt wird und die wirtschaftliche Nachfrage in China wieder auflebt, dann wird das einen Zusammenhang geben, dass es hier in Europa eng wird. Er sagt, es könnte zu Rationierungen für Industrie und andere Gasverbraucher kommen. Er sagt wörtlich, wenn wir einen strengen und langen Winter haben und keine Maßnahmen ergreifen, würde ich eine Rationierung des Erdgases in Europa nicht ausschließen. Angefangen eben, wie gesagt, bei den großen Industrieanlagen. Und die zu erwartende Gasknappheit wäre jedoch weniger schwerwiegend, wenn die chinesische Wirtschaft nicht in dem üblichen Tempo wächst. In den letzten Monaten haben die im Rahmen der Null-Covid-Politik verhängten Beschränkungen das Wirtschaftswachstum gebremst, die Energienachfrage gedrückt. Aber jetzt hat das Land seine Wirtschaft auch wieder geöffnet.
Ja, und das wird jetzt auch ganz schnell wieder ausholen. Denn das, was sie gemacht haben, war nichts anderes, als einmal tief Luft zu holen, um dann wieder Energie zu haben, es richtig loszulassen. Und dieses tiefe Luftholen, diese Phase, diese kleine, die haben wir gemerkt durch diese Probleme, die in Shanghai und so weiter an den größten Häfen der Welt eben halt stattfand, dass dadurch im Prinzip die gesamte Welt, die westliche Welt in eine Grippe quasi reingeraten ist. Das ist das große Hauptproblem. Und die westliche Welt, die wird Monate und Jahre eventuell brauchen, um sich von diesem Schock zu erholen, während China relativ schnell wieder im Aufbau ist, weil sie haben die physische Ökonomie direkt vor Ort und können sofort von der Produktion bis zum Verbraucher, denn es sind immer mehr Verbraucher, die aus China selbst kommen und können dann im Prinzip sofort wieder loslegen. Während wir hier diese riesen Transportwege und Umwege haben, dafür haben wir ganz viele Börsen und ganz viele Computer und Glaskästen, wo Menschen drin sind.
Ja, und das Portal Blackout News meldet, dass die Stromversorgung in der Schweiz kritisch geworden ist und bereits im kommenden Winter hinfällig, aber eben nicht mehr zuverlässig sein könnte. Das ist nämlich das Ergebnis einer Studie im Auftrag des Schweizer Bundes. Und je nach bewertetem Szenario könnte es dabei zu großflächigen Stromausfällen von 48 Stunden bis zu 10 Tagen kommen. Und bisher hat die zuständige Stromaufsicht ElCom erst ab dem Jahr 2025 mit Engpässen in der Versorgung gerechnet. Das heißt, da kann es ganz schön zur Sache gehen, aber nicht nur dort, sondern ich habe es vorhin schon angesprochen, auch Robert Habeck spricht davon, dass das Gas nicht nur riesig teuer wird, sondern er bereitet jetzt bereits in seinem Superministerium Gesetze vor, Gesetzesänderungen für einen Gasmangel in Deutschland. Und er versucht mit diesen schnellen Änderungen noch ein paar Notbrücken zu bauen. Und dabei soll der Gasverbrauch bei einem Gasmangel zunächst weitgehend durch die Preisgestaltung der Energiekonzerne reduziert werden. Dafür sieht die Überarbeitung des Energiesicherungsgesetzes ein entsprechendes Preiserhöhungsrecht für die Gasversorger vor. Und damit ist es den Gasversorgern möglich, die Preisbindung bei bestehenden Lieferverträgen sowohl mit Industrie als auch mit den privaten Haushalten auszuhebeln. Andreas, das heißt, die bekommen also vorzugsweise das Recht, dann einfach die Preiserhöhungen durchzusetzen und du bist irgendwann als Verbraucher draußen, weil du es nicht mehr bezahlen kannst.
Ja, natürlich. Aber das ist ja die Willkür, wie ich gerade schon sagte, dieses Scheiterhaufens, die letztendlich jetzt hier sich vor unseren Augen regelrecht offenbart. Das Allerinteressanteste ist eigentlich, man muss doch langsam mal erkennen, entweder jetzt oder später, je länger man wartet, desto höher wird die Fallhöhe. Um irgendwann zu sagen, Kinders, wir kommen um diese ganze russische Energielieferung erst einmal nicht rum. Also versuchen wir jetzt einfach mit dieser russischen Regierung in Kontakt zu kommen und dort in einem Einklang zu kommen, um dann gemeinsam eine Zusammenarbeit in irgendeiner Form zu regeln. Aber das wird ausgeschlossen, weil Russland einen widerrechtlichen Krieg führt. Ich bin froh, dass wir mit USA in Kontakt haben, denn die haben ja noch nie einen widerrechtlichen Krieg geführt. Und an der Stelle wird man eben halt deutlich, wie im Prinzip die Doppelmoral hier stattfindet. Und das ist das, was mich irrsinnig macht. Man lässt die Menschen einfach frieren und hungern und es ist ihnen irgendwie egal und das ist menschenverachtend. Was bleibt unseren Zuhörern über? Wirklich achtet darauf, ein eigenes Notstromaggregat für die Wärme, die man braucht, die Wassersicherheit, die ist wichtig, diese Reinigung. Auch wenn ihr es manchmal nicht mehr hören könnt, aber das sind die wichtigen Dinge. In dem Moment, wenn der Punkt eingetreten ist, kann man es nicht mehr regeln. Das ist wichtig. Dann geht nämlich nichts mehr. Alleine wenn das Geldsystem kollabiert, wird nichts mehr verkauft, weil nichts mehr bezahlt werden kann. So einfach ist das. Und aus diesem Grunde bitte genau nochmal in sich gehen und gucken, was ist überhaupt möglich. Natürlich nur im Rahmen seiner Möglichkeiten.
Ja, und jeder im Rahmen seiner Möglichkeiten eben auch Vorbereitungen. Wir können immer nur wieder sagen, wer ein kleines Gärtchen hat, einen Balkon, eine Terrasse, nutzt diesen Raum. Natürlich wird es keine Komplettversorgung geben damit und dadurch, aber man kann doch einiges abfedern und es ist auch günstiger. Ihr Lieben, bleibt trotzdem in der Kraft. Wir gehen hier gemeinsam durch, solange wir dürfen und wir bleiben hier mit euch gemeinsam am Ball. Übrigens, wenn mal Telegram ausfallen sollte, findet ihr uns auf meiner Webseite evahermann.net. Da findet ihr das gesamte Telegram-Programm einschließlich aller Podcasts gespiegelt wieder. Und wenn es Informationen gibt, dann auf der Seite der Wissensmanufaktur Newsletter. Meldet euch da an, auch bei mir bei evahermann.net. Wir sind für euch da bis zum Schluss.
Was für ein langer Text nochmal. Und die Sonne scheint und der See changiert in der Zwischenzeit und alles ist gut.
Ja, alles ist nicht gut, aber es wird schon.
Es wird. Alles Liebe.
Ciao.